das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Was gestern noch galt, ist heute schon anders. Deshalb sind die neuen Corona-Regeln auch heute wieder unser erstes Tagesthema. Die Anzahl der Neuinfektionen klettert weiter. Heute liegen wir über 7.000. Und weil es längst nicht mehr nur vereinzelte Hotspots gibt, sondern sich in immer mehr Regionen in Deutschland Menschen infizieren, scheint das ohnehin strittige Beherbergungsverbot nun vollends keinen Sinn mehr zu ergeben. So dürfen Reisende aus Risikogebieten neben Brandenburg auch wieder in Bayern übernachten, dem Land des bislang immer vorsichtigen Markus Söder, während der bislang nicht ganz so strenge Armin Laschet heute die Regeln in Nordrhein-Westfalen verschärft. Caroline Wissing über die neue Unübersichtlichkeit und neue Töne in NRW.
Sieht trist aus und klingt auch etwas dünn. Aber die Corona-Maßnahmen lassen dem Bläserchor Much jetzt keine andere Wahl mehr. Eigentlich sind sie ein Orchester mit 40 Musikern.
Die musikalische Qualität ist dann nicht so da, weil wir halt immer nur in Teilgruppen spielen können.
Die neuen Corona-Maßnahmen greifen eben überall ein. Aber NRW ist das Bundesland mit den höchsten Infektionszahlen. Ministerpräsident Armin Laschet ist deshalb in Sorge. Heute hat er mit den Oberbürgermeistern konkrete Maßnahmen besprochen. Die Kontaktbeschränkungen bleiben hier härter als im Bund.
Die Ministerpräsidentin und die Bundeskanzlerin haben beschlossen, 10 Personen. Wir bleiben bei dieser strengeren Regel, dass die Kontakte auf 5 Personen beschränkt werden.
Das zu kontrollieren hängt an den Städten und Kommunen. Die sind zunehmend überlastet. Eine Forderung?
Dass neben der tollen Arbeit, die die kommunalen Ordnungsämter gerade machen oder die Gesundheitsämter, auch die Polizei mehr zum Einsatz kommt zur Unterstützung der kommunalen Ordnungsdienste, wie das in anderen Bundesländern schon üblich ist.
Bei aller Kritik sind die Oberbürgermeister in NRW zufrieden, dass es jetzt klare Ansagen gibt.
Es gibt so viele unterschiedliche Regelungen mittlerweile, dass man droht, den Überblick zu verlieren. Und da ist es gut, dass zumindest landesweit jetzt einheitliche Regeln getroffen werden.
Landeseinheitlich ja, aber der Flickenteppich Deutschland bleibt. So hält NRW an der Sperrstunde fest. 23 Uhr ist Schicht. Das Verwaltungsgericht Berlin hingegen kippt die Regelung für 11 Kneipen. Bayern lässt das Beherbergungsverbot auslaufen, in Schleswig-Holstein bleibt es bestehen. Ein Wirrwarr, das Verdrossenheit in der Bevölkerung hervorruft, beobachtet die Psychologin Cornelia Beetsch. Sie fragt wöchentlich in einer Online-Umfrage die Akzeptanz von Corona-Maßnahmen ab.
Wir erheben ja schon seit März Daten und wir sehen jetzt erstmalig, dass das Vertrauen in die Bundesregierung und eigentlich alle Akteure in der Krise gesunken ist. Insbesondere bei der großen Gruppe derer, die eigentlich immer relativ zufrieden waren mit den Maßnahmen. Wir sehen auch, dass der Ärger über Maßnahmen leicht gestiegen ist und die Ablehnung der Maßnahmen generell.
Die Akzeptanz sinkt. Kein gutes Zeichen in Zeiten von steigenden Infektionszahlen.
Was ist jetzt mit einem Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien? Glaubt man dem britischen Premier Boris Johnson, dann geht da nichts mehr. Mit großer Geste verkündete er heute, die EU habe gar kein Interesse mehr an einem solchen gemeinsamen Vertrag. Und er schwor die Briten auf jenen harten Aufprall ein, den ihr Premier eigentlich zu verhindern versprochen hatte. Der Auftritt heute ist ein weiteres Kapitel im Poker um Provokation und Zurückhaltung. Und die Antwort aus Brüssel kam prompt. Wir werden weiter verhandeln. Über die nächste Runde eines politischen Kräftemessens berichtet aus London Sven Lohmann.
Sie fürchten den No-Deal am meisten, britische Unternehmen. Es ist eine einfache Rechnung für Spediteure wie Chris Slowey. Ohne Deal drohen Zölle und Kontrollen. Das bedeutet weniger Kunden. Die Produkte werden ja teurer durch die Zölle. Kontrollen mit Wartezeiten in den Häfen, es wird teurer und ineffizient. Es droht mehr denn je. Seit der britische Premierminister sie heute in einer Ansprache aufgefordert hat, sich auf einen No-Deal vorzubereiten.
Given that they have refused to negotiate seriously for
Die EU hat es in den vergangenen Monaten abgelehnt, ernsthaft zu verhandeln. Und sie haben bei ihrem Treffen explizit ausgeschlossen, uns einen Vertrag wie Kanada zu geben. Deshalb bereiten wir uns nun auf freien Handel ohne einen Vertrag vor.
free trade.
Johnson geht auf maximalen Konfrontationskurs inklusive Schuldzuweisungen. Bei ihrem Gipfel in Brüssel hatten die Staats- und Regierungschefs mehr Kompromissbereitschaft von Großbritannien eingefordert. Als Reaktion bekommen sie nun aus London einen möglichen Abbruch der Gespräche serviert.
Mais nous gardons toujours en tête que
wir müssen uns immer vor Augen führen. Es war das Vereinigte Königreich, das die EU verlassen wollte. Und sie sind es, die einen Handelsvertrag viel mehr brauchen als wir.
Bien plus encore que nous, besoin d'un accord.
Auch weil die Corona-Pandemie wieder voll zuschlägt in Großbritannien. Die Zahl der Neuinfizierten liegt bei fast 20.000 täglich. Lokale Einschränkungen werden wieder eingeführt. Die Wirtschaft erlebt eine schwere Krise. Meint er die Androhung eines No-Deals wirklich ernst oder ist es Verhandlungstaktik? Wir sind an einem entscheidenden Punkt. Jetzt geht es um alles. Beide Seiten starren sich jetzt mit festem Blick an und überlegen. Wer blinzelt zuerst? Keiner will der Verlierer sein. Die größte Änderung ist der Ton des Premierministers. Er will den Deal, aber nicht um jeden Preis. Johnson selbst hat das heute nicht mehr so formuliert. Für die Regierung seien die Gespräche beendet. Von hier werde nichts mehr kommen. Es kommt von der EU kein Fortschritt. Was wir Ihnen jetzt sagen, ihr braucht nur zu uns kommen, wenn ihr eure Verhandlungslinie fundamental ändert. Eigentlich sollte Montag weiterverhandelt werden in London. Die britische Regierung hat das Treffen mit der EU-Delegation aber heute abgesagt.
Die Manöver des Boris Johnson. Die Meinung von unserer Londoner Studioleiterin Annette Dittert.
Ist es wieder nur der übliche britische Brexit-Theaterdonner, wenn Boris Johnson heute erneut mit dem No-Deal droht und Michel Barnier jetzt einfach wieder auslädt? Es mag sein, dass diese Eskalation auch wieder nur Verhandlungstaktik ist. Ein guter Verhandler aber spielt mit verdeckter Hand, blafft hart und lässt aber immer noch Raum für Kompromisse. Johnson hingegen droht der EU unverhohlen und öffentlich und macht konstruktive Verhandlungen hinter den Kulissen so zunehmend unmöglich. Damit erhöht er zwar den Druck, aber vor allem den auf sich selbst. Denn innenpolitisch kann er jetzt kaum noch auf leisere Töne umschalten. Die Hardliner in seiner Partei, die den Abbruch der Verhandlungen schon lange fordern, dürften sich ermutigt fühlen. Den Zorn seiner Partei aber kann Johnson sich derzeit noch weniger leisten als sonst. Sein katastrophales Missmanagement in der Corona-Krise hat die britische Wirtschaft schon jetzt schwerer geschädigt als viele andere in Europa. Ein Großteil seiner Partei fordert deshalb jetzt eine Lockerung der Restriktionen, obwohl die Infektionszahlen rasant steigen. Mit seinem halbherzigen Mittelweg hat sich Johnson hier heillos verheddert. Das heißt, er braucht jetzt entweder einen Sieg oder einen Sündenbock. Sein Land mitten in der jetzigen Pandemie mit dem No-Deal in eine weitere Krise zu stürzen, wäre Wahnsinn. Andererseits, chaotisch wird der Brexit auch mit einem hauchdünnen Deal und für Johnson ist es womöglich einfacher, der EU jetzt den schwarzen Peter für einen No-Deal zuzuschieben, als das Chaos eines hauchdünnen Deals Anfang Januar selbst zu verantworten.
Die Meinung von Annette Dittert. Nicht nur über den Brexit redeten die Staats- und Regierungschefs bei dem Treffen in Brüssel, sie diskutierten auch über ein neues gemeinsames EU-Klimaziel. 55% weniger CO2-Ausstoß bis 2030 statt bislang 40. Eine Entscheidung darüber soll es aber erst beim nächsten Gipfel im Dezember geben. Es könnte also kaum einen besseren Tag geben, um mit jener jungen Frau zu sprechen, die antrat, solchen auf die lange Bank Entscheidern Beine zu machen, die erst ganz allein auf die Straße für ein besseres Klima ging und das dann so lange aussaß, bis ihr immer mehr folgten und Hunderttausende, vor allem Schüler, jeden Freitag demonstrierten. Fortan reiste Greta Thunberg mit dem Zug oder sogar mit dem Boot zu allen Gipfeln dieser Welt, zu Parlamenten und Präsidenten, und zu den Vereinten Nationen, um den Staatenlenkern entgegenzuschleudern.
How dare you continue to look away?
Wie könnt ihr es nur wagen? Bilder eines Dokumentarfilms einer neuen ARD-Koproduktion, die heute ins Kino kommt. Die heute 17-Jährige brachte Wind in die Klimadebatte darüber und über ihre Mission habe ich heute mit Greta Thunberg sprechen können. Hello, Greta Thunberg.
Hi.
Diese Woche haben Sie die EU aufgefordert, mehr gegen den Klimawandel zu unternehmen. Ziel der EU ist es, die Emissionen bis 2030 um 55% zu reduzieren. Glauben Sie, dass das ausreicht?
Es ist völlig uninteressant, ob ich glaube, dass das genug ist oder was ich von diesem Ziel halte. Das einzig Interessante ist, ob es mit dem CO2-Budget im Einklang steht, das uns die bestmögliche Chance bietet, die Erwärmung so gering wie möglich zu halten. Meine Meinung dazu ist dabei vollkommen irrelevant. Das Einzige, was zählt, ist, ob es im Einklang mit der Wissenschaft steht und ob wir in der Lage sein werden, die größtmögliche Chance zu haben.
Aber was ist Ihre Antwort? Steht es mit der Wissenschaft im Einklang?
Nun, es steht mir nicht zu, das zu sagen. Aber wenn man alle Aspekte in Betracht zieht, dann sieht man deutlich, dass es nicht reicht, damit wir das Pariser Abkommen einhalten und unterhalb einer durchschnittlichen globalen Erwärmung von 1,5 Grad bleiben. Aber das sage nicht ich, das sagt die Wissenschaft.
Politiker müssen immer Kompromisse eingehen. Können Sie mit dem Begriff Kompromiss etwas anfangen?
Natürlich verstehe ich, dass die Welt sehr komplex ist und dass wir in den heutigen politischen Systemen Kompromisse eingehen müssen. Aber mit der Physik kann man keine Deals machen oder verhandeln. Und das ist etwas, das wir verstehen müssen. Ja, wir sagen immer, dass wir wissen, dass das nicht genug ist und dass wir nicht das tun, was wir tun sollten, aber dass es wenigstens ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist. Aber wir müssen uns klar machen, dass die Zeit für kleine Schritte in die richtige Richtung vorbei ist und dass, wenn wir in der Lage sein wollen, die Klimakrise zu lösen, in Anführungszeichen, dann müssen wir in der Lage sein, ihre Ausmaße zu begreifen. Und das können wir nicht, solange wir glauben, dass solche kleinen Hilfsmaßnahmen ausreichen.
Wir verstehen, dass Ihre Bewegung radikal sein muss, um sich Gehör zu verschaffen. Aber Ihr berühmter Satz, how dare you, wie können Sie es wagen, hat viele schockiert. Meinen Sie heute, damals den richtigen Ton getroffen zu haben?
Zunächst einmal ist es nicht meine Bewegung. Es ist die Bewegung aller, die daran teilhaben. Wir haben so lange versucht, nett und höflich zu bleiben und zu sagen, wir müssen uns gegenseitig inspirieren, damit Maßnahmen ergriffen werden. Das haben wir jahrzehntelang beobachtet. Und mal ganz ehrlich, das hat nicht funktioniert, denn die Emissionen sind weiter angestiegen und das Bewusstsein für das Problem lag nahe null. Also dachten wir, okay, wir haben alles versucht und jetzt müssen wir anders herangehen, denn das hat offensichtlich nicht geklappt. Und so haben wir beschlossen, nichts mehr darauf zu geben, was die Leute über uns denken. Wir sagen einfach, was Sache ist. Wir haben alle diese Kompromisse satt und dass man uns den Kopf tätschelt. Das ist eine echte Krise und als solche müssen wir sie auch behandeln. Und das haben wir angefangen zu tun. Wir haben angefangen, das Ganze als Krise zu betrachten, zumindest wir, die dieser Bewegung angehören.
Was haben Sie erreicht? Fridays for Future gibt es jetzt seit 2 Jahren, aber Sie haben Ihr Ziel noch nicht erreicht. Müssen Sie Ihre Strategie ändern?
Nun ja, unser Ziel. Was ist denn unser Ziel? Unser Ziel ist es, so viel wie möglich zu erreichen. Man kann nicht von einer Bewegung erwarten, dass sie die Welt verändert. Wir sind nur ein ganz kleiner Teil einer sehr großen Veränderung, die kommt und die notwendig ist, um diese Umstellung zu bewältigen. Man kann also nicht sagen, dass Fridays for Future gescheitert ist, weil die Bewegung ihr Ziel nicht erreicht hätte. Unser Ziel ist einfach, so viel zu tun, wie wir nur können. Und um das zu schaffen, brauchen wir jeden Einzelnen. Und wenn wir glauben, dass eine Bewegung all diese Veränderungen bewirken kann, dann haben wir die Klimakrise nicht verstanden. Aber Fridays for Future hat wirklich zu einem verstärkten Bewusstsein beigetragen, auch wenn es noch sehr gering ist und weit von dem entfernt, was erforderlich ist. Aber das Thema ist auf dem Tisch und relevanter geworden. Es scheint, als ob die Menschen sich mehr Gedanken darum machen, was in gewisser Weise recht traurig ist. Denn das zeigt ja nur, dass wir erst zuhören, wenn unsere eigenen Kinder sich dafür stark machen. Dabei haben Menschen, besonders in den betroffenen Regionen, schon seit so langer Zeit diese Probleme angemahnt und sind ignoriert worden. Aber jetzt, da wir das tun, fangen die Leute plötzlich an zuzuhören.
Dann sprechen wir über die Pandemie. Eines der Ergebnisse der Pandemie war eine vorübergehende Verbesserung der Luft. Aber das Virus hat ihre Bewegung zumindest vorerst zum Erliegen gebracht. Wie viel Schwung hat sie aufgrund des Virus verloren?
Es ist komisch, dass alle es so darstellen, als ob die Klimabewegung aufgrund des Coronavirus etwas verloren hätte. Ich meine, wenn eine solche Krise ausbricht, dann muss jeder alles stehen und liegen lassen, weil eine unmittelbare Krisensituation zu bewältigen ist. Es ist also nicht so, als hätte nur die Klimabewegung Schwung verloren, was eine sehr seltsame Betrachtungsweise ist. Manche stellen es so dar, als wäre die Corona-Pandemie etwas Gutes für die Umwelt. Was natürlich völlig falsch ist. Die Corona-Tragödie hat selbstverständlich überhaupt keinerlei positiven Auswirkungen auf die Klimakrise oder die Umweltkrise. Sie ist nichts als eine Tragödie.
Finden Sie es frustrierend, dass die Regierungen überall auf der Welt zeigen, dass sie zu sofortigem Handeln fähig sind, wenn es um den Kampf gegen das Virus geht, aber beim Kampf gegen den Klimawandel dauert alles so lange?
It is frustrating.
No, of course not. It's just that's.
Nein, natürlich nicht. Das ist ja nur logisch.
When we treat the crisis like a crisis.
Wenn man eine Krise wie eine Krise behandelt, dann haben die Regierungen Gründe, etwas zu tun. Aber da die Klimakrise in der öffentlichen Diskussion nicht existent ist, gibt es auch keine Gründe dagegen, etwas zu tun. Denn es gibt keinen Druck seitens der Wähler oder der Zivilgesellschaft, etwas zu tun. Und wenn es keinen Druck gibt, dann handeln sie nicht. Das ist also nicht überraschend.
Okay, Greta, ich wüsste gerne, wie Sie sich persönlich verändert haben. Sie werden viel bewundert, aber Sie erfahren auch viel Aggression. Interessiert Sie das überhaupt?
Is that even of interest to you?
I don't really care about what people think about me. I just know that I.
Mir ist nicht wirklich wichtig, was die Leute über mich denken. Ich weiß nur, dass ich das hier tun muss, weil es das einzig Richtige ist. Ich habe sicher nicht erwartet, dass es solche Ausmaße annimmt und dass ich eine Person des öffentlichen Interesses werden würde. Das war einfach ein Teil des Ganzen.
So I just had to adapt and make the possible.
Also musste ich mich darauf einstellen und das Bestmögliche aus der Situation machen und diese Kanäle und die Plattform, die ich dadurch habe, nutzen. Und da das Diskussionsklima heutzutage ist, wie es ist, bringt das auch eine Menge Hass mit sich. Und das ist etwas, das ist leider etwas, das ich schon erwartet hatte. Wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt, dann wird man eine Menge Hass abbekommen. Insbesondere, weil die Klimakrise etwas ist, das manche so verzweifelt totschweigen wollen, dass sie bereit sind, fast alle Grenzen zu überschreiten, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die das Thema ansprechen.
Okay, can you also imagine? Können Sie sich auch eines Tages in der Rolle einer Politikerin sehen?
I have no idea. I'm just thinking about.
Ich habe keine Ahnung. Ich denke nur darüber nach, was ich jetzt tun kann. Es ist schwierig, weil ich noch nicht einmal die nächste Woche planen kann, weil dann wieder etwas Neues passiert.
So I don't know.
Ich weiß es also nicht. Wir werden sehen. Aber es gibt so viele Dinge, die ich tun möchte.
Zum Beispiel?
Everything.
Alles.
So then thank you very much.
Gut, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Greta.
Danke. Thank you too.
Und das Interview haben wir für diese Sendung gekürzt und das ganze ungeschnittene Gespräch gibt es auf tagesschau.de und damit kommen wir zum Nachrichtenüberblick heute mit Thorsten Schröder.
Die Bundesregierung will Kindertagesstätten so lange wie möglich offen halten und diese nicht, wie noch zu Beginn der Pandemie, flächendeckend vorbeugend schließen. Kinder seien keine Infektionstreiber, sagte Bundesfamilienministerin Giffey heute in Berlin. Sie verwies auf Erkenntnisse aus einer laufenden Corona-Studie in Kitas. Demnach bewegt sich die Zahl der gemeldeten Ausbrüche pro Woche im einstelligen Bereich. Bundesweit werden etwa 4 Millionen Kinder in Kitas und Schulhorten versorgt. In einem Vorort von Paris ist ein Mann brutal attackiert und nach ersten Berichten enthauptet worden. Der mutmaßliche Täter wurde später von Beamten erschossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines terroristischen Hintergrunds. Bei dem Opfer handelt es sich nach Polizeiangaben um einen Lehrer. Er soll im Unterricht Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt und mit Schülern darüber diskutiert haben. Frankreichs Präsident Macron traf am Abend am Tatort ein. In den USA haben sich die Kandidaten für die Präsidentenwahl, Trump und Biden, getrennt voneinander im Fernsehen den Fragen von Journalisten und Wählern gestellt. Beide traten in sogenannten Swing States auf, also in umkämpften Bundesstaaten, die bei der Präsidentenwahl in knapp 3 Wochen entscheidend sein könnten. Ursprünglich war eine gemeinsame TV-Debatte geplant. Sie wurde wegen Trumps Corona-Infektion verschoben. Der russische Präsident Putin hat angeboten, den im Februar auslaufenden Atomwaffenabrüstungsvertrag New START in seiner jetzigen Form um 1 Jahr zu verlängern. Der Vertrag ist das letzte Atomwaffenabkommen zwischen den USA und Russland und begrenzt die Anzahl der jeweiligen Trägersysteme und einsatzbereiten Sprengköpfe. Am Abend kamen aus den USA ablehnende Signale. Washington fordert Änderungen im Vertrag. In Düsseldorf sind heute mehrere tausend Beschäftigte der Stahlsparte von ThyssenKrupp auf die Straße gegangen. In der angespannten wirtschaftlichen Situation forderten sie Hilfen vom Staat. Den Übernahmeversuch durch den britischen Konkurrenten Liberty Steel lehnen sie ab. Die Probleme von ThyssenKrupp sind durch Corona noch größer geworden. Autokonzerne haben ihre Produktion massiv zurückgefahren. Der Absatz von Stahl ist gesunken.
Hier lässt es sich bestimmt gut wohnen. Leicht versteckt im Wald an der Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg und im sicheren Schutz der Heilandskirche und in Havelnähe fand in den vergangenen Jahren eine diskrete Suche statt. Nach einem Ort für einen Sendemast, der über 40 Meter hoch sein soll. Als die Firma Vodafone ihn gefunden hatte, war es mit der Idylle im Ort schlagartig vorbei. Denn mittendrin sollte er stehen, in Sacro. Und es flog auf, dass die Anwohner bis dahin ahnungslos waren und nun umso empörter. Tina von Löhneisen fuhr auf Vorschlag einer Zuschauerin zu diesem herrlichen Fleckchen Erde, in dem es gerade nicht alle auf gleicher Wellenlänge sind.
Es war einfach Liebe auf den ersten Blick.
Ich höre immer die Stimmen von den Radfahrern, die hier durchfahren. Sagen, ist das schön hier? Es ist so, als ob die Zeit hier stehen geblieben ist.
Schockverliebt, wie man so schrecklich sagt.
Wenn man hier durch diese 2 Kilometer Birkenwald kommt und dann in Sarko landet, hat man immer ein beglückendes Gefühl.
Andrea Wilson ist Drehbuchautorin. Sie lebt seit fast 20 Jahren in Sarko. Das alte Kutscherhaus hat sie zum Wohnhaus umgebaut. Vor ein paar Monaten wurde die Idylle plötzlich gestört.
Also hier flogen die Drohnen lang, oder was?
Erst habe ich gedacht, da ist ein Hornissennest irgendwo und bin aufgestanden und habe geguckt.
Statt Hornissen sah sie ein paar Männer im Wald hinter ihrem Haus.
Dann habe ich zu dem gesagt, was machen Sie? Und dann hat er gesagt, ja, hier kommt ein Vodafone-Sendemast hin. Und ich war so entsetzt.
Seither kämpfen einige Sarkroer in einer Bürgerinitiative gegen den Sendemast. Das heißt, sie kämpfen gegen den Standort am Ortseingang, direkt hinter Andrea Wilsons Grundstück. Dass der Mast kommt, finden sie nicht schlimm. Sie sind keine Technikverweigerer. Sie fragen sich nur, warum soll er mitten ins UNESCO-Welterbe Sacro, in dem die Sichtachsen eine so große Rolle spielen.
Da drüben Kliniker Brücke, Schloss Kliniker, Schloss Babelsberg. Da drüben Pfingstberg, Pumpenhaus von Sizilienhof, da die Fraueninsel, da die Heilandskirche und genau direkt hinter dieser Heilandskirche soll dieser 45 Meter Sendemast stehen.
Markus Peichel ist 2002 nach Sacro gezogen. Er war in Berlin Produzent für Fernsehsendungen, jetzt ist er Galerist und liebt die Ruhe hier. Die Anwohner sagen, sie fühlen sich überrumpelt. Seit 6 Jahren liefen die Planungen, erst jetzt hätten sie per Zufall davon erfahren. Undemokratisch sei das.
Alles das, wo wir jetzt durchgegangen sind, wird platt gemacht für den Sendemast.
An einem anderen Standort würde der Mast weniger ins Auge fallen und es müssten weniger Bäume abgeholzt werden, so Peichel. Das sei aber mitten im Naturschutzgebiet, halten die Verantwortlichen dagegen. Trotzdem, man sei redebereit. Die Stadt Potsdam und Vodafone wollen sich mit der Initiative an einen runden Tisch setzen.
Wir sind offen und gleichzeitig müssen die Schutzgüter beachtet werden. Wir können nicht den Naturschutz einfach beiseite drücken, nur weil es an einer anderen Stelle besser passt. Welterbe können wir auch nicht. Also das heißt, wir haben dort eine Überlagerung von verschiedenen Schutzgütern und deswegen ist jeder der Standorte, die wir dort finden, erstmal schwierig.
Am Ortsrand von Sacro, die Kleingartenanlage Medehorn. Die Berlinerin Ulrike Minzlaff und ihr Mann haben seit Jahren eine Parzelle hier. Sie erzählen, dass einige in Medehorn ein wenig schmunzeln über die Bürgerinitiative. Es seien die Zugezogenen mit den schicken Häusern, die sich da engagierten. Ich frage mich, warum das eine Rolle spielen soll. Denn auch die Kleingärtner sind fast alle gegen den neuen Mast.
Das wäre schon sehr schade. Also wir fahren auch manchmal über die Glienicker Brücke und gucken dann gerne rüber. Und das sieht einfach schön aus. Und wenn da so ein blöder Mast dahinter ist, unmittelbar, das wäre schon sehr schade.
Und wie regelmäßig kommen Sie?
Oh, sehr regelmäßig.
Ja, seitdem wir nicht mehr arbeiten müssen, kommen wir sehr häufig. Sonst war das immer nur am Wochenende. Ja.
Unter der Woche gehört Sacro den Sacroern. Aber an den Wochenenden sind Dorf und Havel voll von Fahrrädern und Booten. Auch darum gehe es, sagt die Bürgerinitiative, den Berlinern und Potsdamern ihr Naherholungsgebiet nicht zu zerstören. Doch was wiegt mehr? Umwelt- oder Welterbeschutz? In Sacro muss das noch entschieden werden.
Dieser Mann scheint nicht von dieser Welt. Der Körper wie ein Cyborg, seine Kraft schier unendlich. Denn dieser Mann ist 41 Jahre alt und, obwohl er auch schon fast genauso lange tanzt, wie er lebt, immer noch ganz vorne auf den Bühnen dabei. Mehr noch. Auch ihm ist es zu verdanken, dass die klassische Ballettwelt endlich mal eine Pirouette andersrum dreht. Während nämlich hier meist nur die Ballerinas, also die Frauen, im Rampenlicht stehen, erstrahlen jetzt immer öfter auch die männlichen Tänzer. Friedemann Vogel wurde heute mit dem Deutschen Tanzpreis geehrt. Daniela Diel.
Da sieht man die unglaubliche Disziplin, die dahinter steckt, wie jeder Muskel sich erarbeitet wurde. Also das ist wie ein Bildhauer, der sein eigenes, seine eigene Statue herstellt.
Friedemann Herr mit Roberto Böhler sind heute am Tag die besten Tänzer in der ganzen Welt. Aber für mich, erster kommt Friedemann. Für mich ist die Nummer eins.
Leben, um zu tanzen, 8 Stunden jeden Tag. Das ist das, was Friedemann Vogel will, seit er 3 Jahre alt ist.
Ich will irgendwie Ballett immer nicht so als Beruf bezeichnen, weil so ein Beruf hört irgendwie so um 6 auf und dann geht man nach Hause, sondern man nimmt es natürlich schon mit. Es ist ständig in mir drin.
Seine Leidenschaft wurde mit zahlreichen Auszeichnungen belohnt. Unter anderem war er schon 2-mal Dancer of the Year. Von Stuttgart tanzte er zur Ausbildung nach Monte Carlo mit einem Stipendium der Königsfamilie und wieder zurück.
Für mich war das immer schon der Traum, wieder zurück nach Stuttgart zu kommen.
Dort ist er seit über 20 Jahren treues Mitglied des Stuttgarter Balletts. Mittlerweile als erster Solist und Kammertänzer. Doch er fühlt sich auf allen Bühnen der Welt zu Hause.
So in einer Stadt nur zu leben und zu tanzen, das wäre für mich ganz schlimm.
So tanzt er vom Bolschoi-Theater in Moskau zur Mailänder Scala und als Stammgast in Japan beim World Ballet Festival. Mit Höhen und Tiefen.
Schon manchmal schwierig. Schon dann auch manchmal so ein bisschen einsam, besonders wenn es länger als 2 Wochen geht.
Trotzdem, sein Leben ist Tanz. So soll es bleiben, auch wenn er schon über 40 ist.
Es kann morgen vorbei sein, wenn man sich irgendwie verletzt. Deswegen ist es so schwer zu planen. Und ich will auch nicht planen, dass so Planen hat überhaupt nichts mit Kunst zu tun.
Für seine Kunst wurde er heute erneut geehrt.
So, dann freuen wir uns jetzt auf das eingetanzte Wetter von Sven.
Bitte ja, schön. Sieht aber, wenn ich tanze, anders aus, Karen. Und um keine Ausschaltquote zu produzieren, lasse ich es bleiben. Rede ein bisschen übers Wetter und das kann man am besten dann, wenn man Bilder zeigt, die Fotografen machen, die richtig toll fotografieren können. Und da haben wir zum Beispiel den Uwe Schmale und der hat heute den Sonnenuntergang auf Sylt eingefangen. Und viele von Ihnen haben heute möglicherweise die Sonne gar nicht gesehen. Da habe ich übrigens gesagt, die Sonne, das war schlecht zu hören. Viele haben die Sonne gar nicht gesehen, im Norden ein bisschen mehr als in der Mitte und im Süden. Und deswegen kann man das dann hier nochmal genießen. Wir gucken auf die Temperaturen, springen von Sylt jetzt rüber nach Dresden und schauen Sie mal, was da passiert. Nicht nur in Dresden, sondern in vielen Regionen Deutschlands werden die Temperaturen Anfang und dann vor allen Dingen Mitte der kommenden Woche nochmal richtig steigen. Da ist nochmal die 20-Grad-Marke in Sicht und alles hat tatsächlich zu tun mit einem neuen Tief. Wir hatten jetzt tagelang die nördliche Strömung und jetzt wird es so sein, dass sich irgendwo hier, wir wissen noch nicht genau die Position, ein Tiefdruckgebiet parat macht und auf dessen Vorderseite haben wir dann wieder eine südwestliche Strömung und damit wird wärmere Luft zu uns gelenkt. Aber das ist im Moment noch nicht das aktuelle Thema. Momentan im Verlauf der Nacht sieht man auch gerade hier von Sachsen runter bis Bayern weiter Regen, Schneefallgrenze an den Alpen, immer noch 1000 Meter, drüber ist tatsächlich Winter. Man sieht auch morgen im Tagesverlauf im Westen und Norden am häufigsten Sonne, sonst ab und zu noch mal ein paar Regenspritzer. Und morgen früh, wenn es aufklart, 3 bis 5, sonst meistens 6 bis 9 Grad. Und in Richtung Nachmittag geht es dann ganz im Norden wieder am meisten rauf. Also hier so Hamburg rauf nach Schleswig-Holstein, dänische Grenze bis zu 13 Grad. Die meisten werden Werte zwischen 7 und 12 Grad erleben. Und dann gucken wir noch auf die Aussichten. Zunächst der Sonntag. Da ist es tatsächlich so, dass wir hier im Norden noch mal so ein kleines schwaches Regengebiet, eher so die Nieselregenfraktion haben, kommt in die Mitte voran, löst sich auf. Südwesten am meisten Sonnenschein. Montag insgesamt mehr Sonne bis 15 Grad. Und wie gesagt, dann kommt, Karin, noch ein bisschen Oktoberwärme.
Dafür besonders viel Dank, Sven Plöger. Hier übernimmt jetzt gleich Peter Faber im Tatort aus Dortmund. Und ab morgen ist dann Ingo Zamperoni für Sie in den Tagesthemen wieder da. Einen schönen Abend noch und ein wohliges Wochenende.